Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im September. Und auch der September ist bei uns hier in Lübeck ein besonders schöner Monat.
Der Spätsommer, der geht ja jetzt so langsam zu Ende und der Herbst kommt. Und bei uns gibt es wieder jede Menge Lübeck zum Hören.
Ja. Und wir haben diesmal zum Beispiel eine ganz besondere Schokoladenwette für den guten Zweck.
Ja, und ein internationaler Kunststar hat hier in Lübeck seine erste große Einzelausstellung in Deutschland.
Wir lüften ein süßes Geheimnis an der Obertrave.
Das ist wirklich ganz zauberhaft. Und wir zeigen euch einen Ort, wo Puppen museumsreif sind.
Ja, und dann hört ihr sogar noch eine Soundsilhouette der Stadt.
Also ihr hört schon, es wird lustig, spannend und auch informativ.
Ja, kommt doch einfach mit auf unsere neue Hörtour durch Lübeck. Und jetzt geht es bei uns um Schokolade. Es geht um eine Waage, das aktuelle Körpergewicht des Bürgermeisters. Und
von Lübeck.
Von Lübeck und verantwortungsvolle Kaufentscheidung.
Genau, und wie das alles zusammenhängt, das hört ihr jetzt. In Lübeck finden nämlich vom 12. bis 26. September die Fairtrade-Wochen statt und das ist der Aufhänger für die Aktion.
Genau. Und alles weitere lösen wir später auf. Und dafür gibt es nämlich richtig schöne Aktionen, die geplant sind. Zum Beispiel eben die Bürgermeister-Schokoladen-Gewichtswette. Habe ich sie jetzt einfach mal so getauft.
So ein toller Name dafür. Und mehr darüber weiß Bettina Sick-Volchert vom Weltladen Lübeck in der Hüxstraße 83. Moin, Bettina.
Hallo, guten Morgen.
Und ich freue mich. Ja, wir uns auch. Und ich freue mich auch, dass mal eine Bettina mit drin ist.
Ja, genau.
Hast du Verstärkung bekommen, ne?
Genau, Verstärkung Bettina hoch zwei. Und wir machen es jetzt mal spannend. Bürgermeister Jan Lindenau wird hier gleich auf dem Markt unter den Arkaden gewogen. Öffentlich und vor Publikum.
Ja, und es ist schon alles aufgebaut. Eine Waage, eine schöne Vintage-Waage. Ich finde das sehr gut. Ich hatte gedacht, vielleicht eine mit Digitalanzeige, aber
nein.
Und gleich geht es los. Bettina hat sich die Aktion mit ausgedacht. Bettina, hast du schon einen Tipp? Was könnte Jan Lindenau so auf die Waage bringen ungefähr?
Ja, wir haben ja einen sehr großen Bürgermeister. Also in jeder Hinsicht groß, aber auch sehr schlank, aber auch wiederum sportlich. Muskeln wiegen ja viel. Also ich befürchte, leider ist es irgendwas über 90.
Leider ist ja eigentlich gut, oder?
Also eigentlich gut, denke ich auch.
Weil es ist ja für einen guten Zweck. Und je mehr er wiegt, desto besser eigentlich.
Christian, ne? Was meinst du? Wie viel wiegt er?
Ich glaube auch, wenn ich neben ihm stehe, komme ich mir immer so klein vor, obwohl ich eigentlich relativ groß bin.
Habe ich auch schon getan.
Aber ich schätze auch so, ich würde jetzt mal so 95, vielleicht nach dem Urlaub und so diversen Eis und Waffeln, vielleicht sogar 96.
Ja, vielleicht hat er auch ein bisschen Schokolade gegessen. Also er isst ja, glaube ich, fast 2 Meter groß, so ungefähr. Mhm. Und ich schätze jetzt auch, dass er so 93, 94 Kilo auf die Waage bringt.
Mhm. Könnte gut sein. Also, gleich wissen wir mehr.
Wir alle drei sind über 90.
Die Spannung steigt. Aber jetzt müssen wir erstmal erzählen, worum es in dieser Wette geht. Also vom 12. bis zum 26. September haben wir ja schon gesagt, da wollen der Weltladen Lübeck zusammen mit dem One Fair Trade Shop und Café Rösterei und den Filialen der Biokette Landwege mehr Tafeln fair gehandelter Schokolade verkaufen als Bürgermeister Jan Lindenau wiegt.
Ja, und eine Verkaufsstelle gibt es auch noch. Heike Schüttler ist hier vom Hotel an der Marienkirche. Hallo Heike, bei dir kann man die Schokolade ja auch kaufen, die Fairtrade gehandelte.
Ja, moin moin. Bei uns kann man die auch am Sonntag kaufen. Wenn die anderen alle geschlossen haben, dann können die Schokoladenkaufwilligen zu uns kommen.
Perfekt. Ja. Und euer ganzes Hotel ist ja Fairtrade,
ne? Wir sind auch Fairtrade zertifiziert, ja.
So, und jetzt müssen wir ja noch mal sagen, Jan Lindenau aufgewogen in Schokolade, das sind ja so circa 1200 Tafeln, vielleicht ein paar mehr, ein paar weniger. Bettina, woran erkenne ich eigentlich, ob eine Schokolade fair gehandelt wurde?
Das erkennst du ganz deutlich an diesem Fairtrade-Logo, das, glaube ich, inzwischen sehr gut bekannt ist. Sieht so ein bisschen aus wie Yin-Yang. Mhm. Aber du erkennst es auch im Grunde daran, ja, wenn du Schokolade kaufst an diesen Verkaufsstellen, die wir jetzt genannt haben. Gerade der Weltladen hat dieses Logo zum Beispiel gar nicht. Aber wir stehen als Weltladen mit unserem Namen dafür, dass alles, was bei uns gekauft wird, fairer Handel ist. Und ähnlich ist es eben bei Landwege und bei One Fairtrade eben auch. Also wenn man da die Schokoladen kauft, kann man sicher sein, dass die ohne Kinderarbeit sind. Und darum geht es uns ja.
Und man muss auch nochmal sagen, die schmecken ja auch. Das ist jetzt nicht nur, dass Siegel, ne?
Nein, die schmecken wunderbar. Also da sind immer wieder neue Kreationen und ich arbeite ja nun im Weltladen und das ist eine echte Verführung.
Hast du eine Lieblingsschokolade? Eine Lieblingssorte, meine ich?
Ja, ich mache sehr gerne diese Salty Caramel Schokoladen. Ja,
es hat ja in den vergangenen Jahren werden es immer mehr so Schokoladen mit so ein bisschen Salz drin. Ne? Ja. Das ist ja, oh Gott, das ist schlimm. Wenn man einmal damit anfängt, isst man die ganze Tafel auf.
Ich bin ja auch ein großer Fan von 100%, also ohne Zucker, mit diesen Kakaonips, finde ich super lecker. Aber das mag nicht jeder, ne?
Nee, das wäre mir zu heftig, muss ich sagen. Ich mache immer gerne mit ein bisschen Milch drin. Und das ist zum Beispiel so ein Thema bei dieser Fair Afrique Schokolade, die wir sehr gerne verkaufen. Die wird in Ghana produziert. Das ist noch besser als nur Fair Trade, weil die Produktionskosten und so weiter und der Gewinn auch in Ghana bleibt. Und die dürfen nur vegane Schokoladen herstellen, weil man nach Europa keine Milchprodukte einführen darf. Insofern sind die da schöpferisch ohne Ende, was vegane Schokoladen angeht. Dollste Kombination.
Ja, auch eine tolle. Es gibt tausend Möglichkeiten, diese Wette mitzugewinnen mit tollen Schokoladen. Und der Weltladen in der Höchststraße 83 ist ja eine Institution für alle sowieso hier in Lübeck, die faire Standards bei der Produktion und faire Preise für die Erzeuger unterstützen wollen. Euer Tee, euer Kaffee und die Gewürze sind alle fair gehandelt.
Du hast das schon gesagt, Bettina, eure Produkte sind alle fair trade. Und man bekommt da ganz verschiedene Produkte, zum Beispiel auch Gläser oder Lederhandtaschen, Silberschmuck und Filzuntersetzer aus Nepal sogar.
Ja, und der Weltladen feiert in diesem Jahr, ihr glaubt es nicht, seinen 41. Geburtstag schon. Was ist der Renner gerade bei euch? Was geht da am meisten über die Ladentheke?
Es ist unglaublich, was über die Ladentheke geht an Hängematten. Ihr glaubt das nicht. Also wirklich, wir verkaufen unendlich viele Hängematten aus Fallschirmseide. Tolles Produkt auch, weil die auch No-Waste-Produktion machen. Also die haben diese Fallschirmseide und alles, was übrig bleibt, wird verwertet in Frisbee-Scheiben, in kleine Bags, in, ich weiß jetzt gar nicht mehr, also zig ständig neue Produkte aus diesen Resten.
Also No-Waste, kein Abfall.
Kein Abfall, genau. Das ist deren Produkt, deren Philosophie. Und das andere, was im Augenblick ganz super läuft, sind wieder die Sonnengläser aus Südafrika. Das ist auch sowas, die haben so ein Modul, das lädst du auf in der Sonne und nachts wird deine Nacht erleuchtet.
Das ist auch eine schöne Sache.
Ja, und Faulenzen in der Hängematte mit gutem Gewissen auch noch, das finde ich am allerbesten.
Und ein Solarlicht dabei.
Ja, genau. Wenn man noch was lesen will, vielleicht im Dunkeln.
Betty, ich kann da ganz kurz was ergänzen. Ich habe auch mehrere von den Solarlichtern.
Und Heike Schüttler nochmal?
Genau, ich kann das ergänzen. Die Solarlichter, die halten auch richtig lange. Das sind gute Module, die wirklich gut speichern und etliche Stunden auch tatsächlich leuchten.
Bettina, also ein, zwei Sätze nochmal. Was wünschst du dir für die Zukunft, für deinen Weltladen hier in Lübeck?
Also im Grunde wünsche ich mir, dass es den gar nicht mehr geben muss, weil alles ganz normal in jedem Geschäft fair gehandelt ist. Das muss ich sagen. Aber ansonsten wünsche ich mir schon, dass wir so weitermachen. Wir sind ein Team mit 40 ehrenamtlichen Mitarbeitern und 2 Hauptamtlichen. Und es ist einfach wie eine große Familie, ein sehr engagiertes Miteinander. Alle packen an, alle packen, machen mit. Das macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Und man spürt Solidarität im Grunde schon jeden Tag hier bei uns.
Oh, das ist schön. Wir drücken die Daumen.
Für die nächsten 41 Jahre.
50, 100 Jahre.
Genau, das geht immer so weiter. Nee, beziehungsweise irgendwann wird ja alles fair gehandelt. Ne? Ja,
das wäre schön, das wünschen wir uns. Und gleich geht's jetzt los mit dem Wiegen des Bürgermeisters. Bettina, glaubst du denn, dass er die Wette gewinnt?
Nee, wir schaffen das.
Bin ich auch fest überzeugt.
Wenn alle ordentlich einkaufen und ihre Weihnachtsvorräte jetzt schon besorgen. Aber eben nicht jetzt direkt, sondern am 12. geht's los. Die faire Woche startet vom 12. bis zum 26.
Naja, ich kann ja jetzt eigentlich schon denken, ich kaufe die Weihnachtsvorräte, esse die dann schon auf und dann kaufe ich nochmal im Dezember Weihnachtsvorräte. Geht ja auch.
Und wann wird die Wette aufgelöst?
Am 26. September, also am letzten Tag, werden wir ja wissen, wer mehr Kilos auf die Waage gebracht hat.
Alles klar, und jetzt wird erstmal der Bürgermeister gewogen. Gut. Jan Lindenau kommt gerade und ich finde, Bettina, er sieht relativ schlank aus, oder?
Ja, leider. Er hat, glaube ich, abgenommen.
Hallo, Herr Lindenau.
Hallo.
Moin, Herr Lindenau.
Moin, moin.
Wir haben gerade gesagt, Sie sehen doch schlanker aus nach dem Urlaub, als wir gedacht haben. Vielleicht haben Sie viele Waffeln und Eis gegessen.
Ich habe gegessen. Gestern noch gegrillt, damit ich auch noch ordentlich Gewicht auf die Waage kriege.
Das werden wir ja gleich sehen.
Jetzt kommt der Moment der Wahrheit.
Und Sie wiegen ungefähr, wir haben schon im Podcast vorhin Schätzung abgegeben, haben gesagt, es wird wohl was über 90 sein.
Ja, eindeutig. Über 90 wird es auf jeden Fall sein. Ich bin gespannt, ob jetzt mit Klamotten über 100, aber...
Oha, also ich, ja, dann
gucken wir glaube nicht, glaube ja, nicht.
Nee. Also, gut,
wir schaffen das. Ich habe extra die Leichenschuhe angezogen.
Ach, das war... Wir schaffen das trotzdem.
Ja. Jan Lindenau steigt auf die Waage.
So. Ja. Schon voll ausgeschlagen.
Gut, dann machen wir mal hier. Also auf 90, genau. Und dann gucken wir, also 90 ist auf jeden Fall geschafft. Wollen wir mal gucken, 96,
nee, nee,
97.
Nee. Was? Weiß was nicht in Ordnung.
Das tariert gut aus. 97, na, ach nee, 97,9. Ne?
Na Moment. Da, es geht noch ein bisschen hoch. Also ich würde
also
sagen,
ein bisschen weniger.
Möchtest du die Schuhe lieber ausziehen?
Nee, wir wollen ja viel Schuhe
kaufen. So, es sind 97,8 offiziell, ja. Sind gewogen worden.
Ja, da lagen wir ein bisschen daneben, war doch mehr.
Herr Lindenau, 97,8, ich habe gesehen, damit waren Sie eigentlich nicht so ganz einverstanden, ne?
Naja, ich weiß ja, wie viel ich ohne Kleidung wiege und da war ich überrascht, wie schwer meine Kleidung ist.
Sehr schön.
Aber das ist ja jetzt für einen guten Zweck.
Ja, also je mehr Herr Lindenau wiegt, desto besser eigentlich, ne?
Genau. Und wenn Sie die Wette gewinnen, dann bekommen Sie ja ein Abo im Weltland, ein Schokoladenabo. Was ist denn Ihr Wetteinsatz, wenn Sie jetzt verlieren?
Dann habe ich gesagt, werden wir im Rahmen unserer repräsentativen Aufgaben als Stadt zwei weitere Fairtrade-Produkte mit einführen. Insbesondere will ich das einführen während unserer Veranstaltungen und Empfänge, die wir haben. Wir werden jetzt endlich umstellen auf Fairtrade-Tee, den wir anbieten. Und darüber hinaus werden wir neben dem Marzipan dann auch Fairtrade-Schokolade anbieten als kleines, als kleine Überraschung der Stadt. Und so haben wir eben nochmal zwei sichtbare Elemente auch, wenn wir uns als Stadt zeigen. Wir haben schon in der Vergangenheit jetzt immer auch bei den Getränken konkret gekennzeichnet, was Fairtrade-Produkte sind, sodass wir eben auch wirklich auch nach außen im Rahmen von Veranstaltungen auch offensichtlich dazu stehen.
Wir haben es schon gesagt, vom 12. bis zum 26. September sind in Lübeck Fairtrade-Wochen. Wie leben Sie Fairtrade persönlich? Also wie setzen Sie das im Alltag um? Wenn Sie vielleicht nicht gerade, ich meine, Sie sind ja immer Bürgermeister, aber wenn Sie nicht offiziell im Amt sind.
Ja, man glaubt es kaum, auch wenn man privat unterwegs ist, muss man ja einkaufen. Da gucke ich schon drauf. Das merke ich auch immer wieder, dass ich tatsächlich, wenn ich dann davor stehe und mich im Produkt nicht entscheiden kann, das erstmal als Auswahlkriterium nehme, um schon mal das einzugrenzen, was ich wirklich haben will. Ich stelle auch fest, dass es immer mehr Angebot gibt. Und ich glaube, die Macht des Verbrauchers ist das Entscheidende bei diesem Thema. Also das heißt, alle, die einkaufen, ob wir als öffentliche Hand einkaufen, ob wir als Privatmenschen einkaufen, dass wir darauf achten und Signal abgeben, dass wir gewisse Dinge einfach nicht wollen. Und so geht es mir auch. Ich gucke eben immer, genauso wie bei den Eiern, gucke ich immer, wie die Hühner gelaufen sind. Und so gucke ich eben auch, wenn ich jetzt Kleidung einkaufe, wo kommt sie her? Und man stellt fest, dass viele mittlerweile auch darauf achten, auch in der Herstellung. Und es gibt ja viele Hinweise darauf, wie produziert worden ist. Und das ist sozusagen das, was mein Beitrag dazu ist. Es gibt immer mal Dinge, wo man einfach nicht so richtig die Alternative findet. Ich finde an der Stelle auch, solange man sich das bewusst macht, ist das schon mal ein erster wichtiger Schritt.
Wir drücken die Daumen, dass genügend Tafeln Schokolade gekauft werden. Und wenn ihr mehr über den Weltladen Lübeck und die Aktion wissen wollt, das findet ihr im Netz, wenn ihr Weltladen Lübeck sucht.
Ja. Und da wir jetzt ja schon wissen, wie schwer Sie sind, Herr Lindenau, wir haben vorhin, als wir geschätzt haben, wie schwer Sie sein könnten, darüber spekuliert, wie groß Sie sind. Und ich glaube, jetzt ist genau der richtige Moment, um das auch mal zu klären, wie groß sind
wir
Sie genau.
Wir haben knapp 2 Meter.
Wir haben es im Internet auch nicht gefunden, komischerweise.
Ja, es gibt noch Dinge, die bleiben geheim, aber knapp 2 Meter ist schon richtig, laut Personalausweis 1,98.
Da lagen wir doch ganz gut.
Ja, 2 Zentimeter verschätzt.
Vielen Dank, dass Sie noch Zeit hatten und wir drücken die Daumen,
dass Sie die Wette verlieren.
Ja.
Ja, in diesem Sinne würde ich auch gerne verlieren wollen.
Lübeck ist ja die Stadt der 7 Türme, das wisst ihr, und ihr habt sie vielleicht schon mal gesehen. Aber habt ihr sie auch schon mal gehört?
Ja, man kann sie bewusst.
Ja,
man kann sie hören, denn die sieben Türme gehören zu den Wahrzeichen der Stadt. Es sind die Kirchtürme der fünf historischen Hauptkirchen in der Lübecker Altstadt.
Und wenn die Glocken läuten, dann haben sie ihren ganz eigenen Sound. Ich bin gespannt, ob ihr die einzelnen Glocken unterscheiden könnt. Aber erstmal müssen wir ja, glaube ich, nochmal sagen, welche Kirchen das überhaupt sind, über die wir hier reden, Christian.
Oh Gott, ich komme mir schon wieder vor wie in der Schule hier.
Ja, so ein bisschen, ich frage jetzt mal.
Also es ist St. Jakobi.
Ja, super.
St. Ägidien.
Top.
St. Petri.
Drei hast du schon.
Und natürlich St. Marien und der Lübecker Dom.
Ja, fünf Punkte für Christian.
Ja, und da St. Marien und der Dom jeweils zwei Türme haben, sind es fünf Kirchen mit sieben Türmen.
Und jetzt spielen wir mit euch ein kleines Kirchenglockenerkennungsratespiel. Wir fangen an mit diesen Glocken. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich diese Glocken höre. Und habt ihr eine Idee, welche es sind?
Das waren die Glocken von St. Marien. Und weiter geht es mit diesem, ich glaube, der Fachmann sagt, Geläut.
Ja, ich glaube, da hast du recht.
Das ist ein herrlicher Sound, den ich immer wieder gerne höre. Und es sind die Glocken von St. Jakobi.
Ja. Und weiter geht es mit diesen Glocken hier und diesem Turm.
Na, habt ihr es erkannt? Das waren die Glocken des Lübecker Doms.
Ja, auch sehr eindrucksvoll. Und zwei Kirchen haben wir noch. Was meint ihr, zu welcher Kirche gehören diese Glocken?
Auch das ein ganz eigener Klang. So hören sich die Kirchenglocken von St. Ägidien an.
Ja, eine Kirche fehlt noch. Und jetzt ist es natürlich nicht mehr ganz so spannend, wenn ihr aufgepasst habt. Dann wisst ihr natürlich schon, welche das ist. Ja, so einfach ist es dann doch nicht. Ihr hört nichts und das hat einen Grund.
Denn die Kirche St. Petri, also unsere letzte Kirche hier, hat nämlich seit dem Zweiten Weltkrieg kein Geläut mehr.
Das Geläut wurde fast vollständig zerstört, nur eine Glocke blieb erhalten.
Und die hängt jetzt als Leihgabe in der Kirche in Nusse. Das ist ein Ort so circa 25 Kilometer südwestlich von Lübeck entfernt.
Ja, und da könnt ihr dann St. Petri also immer noch ein bisschen hören. Vielleicht einen kleinen Ausflug mal dahin machen. Und bis dahin haben wir für euch hier auch eine Aufnahme gefunden.
Und so hört sie sich an.
Das war die Stadt der sieben Türme, diesmal nicht als Silhouette zu genießen, sondern zum Hören.
Eine Soundreise.
Als Soundsilhouette.
Ja, Soundglocken, Spielraten.
Und in unserer nächsten Geschichte geht es um Lübeck, es geht um Indien und es geht um einen echten Star, aber der Reihe nach. Also alle drei Jahre verleiht die Lübecker Possehl-Stiftung den Preis für internationale Kunst und damit verbunden ist nicht nur ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro, sondern auch eine Ausstellung hier in Lübeck und die findet diesmal in der Kunsthalle St. Annen statt.
Du hast das ja ganz spannend gemacht und spannend aufgebaut. Muss ich ja mal nachlegen. Ja. Mal sehen, ob es mir gelingt. Mit dem Possehl-Preis werden ja wegweisende Vertreterinnen und Vertreter der internationalen Gegenwartskunst für ihre herausragenden Arbeiten ausgezeichnet. Und in diesem Jahr kann sich über den Preis die indische Künstlerin Shilpa Gupta freuen. Und die Kunsthalle St. Annen ist das erste Museum in Deutschland, das ihr Werk in einer großen Einzelausstellung zeigt.
Ja, also was ganz Besonderes. Und der geheimnisvolle Titel dieser Ausstellung lautet We Last Met In the Mirror. Glaub,
darüber sprechen wir noch später.
Also so wörtlich übersetzt, wir haben uns das haben wir uns im Spiegel getroffen. Aber was das bedeutet, darüber sprechen wir später. Wer ist diese Frau und was zeichnet sie als Künstlerin aus? Das weiß Nora Dirani, die Direktorin der Kunsthalle St. Ann. Moin, Nora.
Hallo.
Ja. Nora, die Kunst von Shilpa Gupta, die wirkt ja auf den ersten Blick eher so ein bisschen abstrakt. Sie arbeitet ja mit verschiedenen Medien und Ausdrucksformen. Sie macht technisch aufwendige Installationen, Skulpturen, interaktive Videoprojektionen und Soundarbeiten.
Ja, und dazu gehören aber auch Zeichnungen und textile Werke oder Formate, bei denen die Betrachtenden auch zu einem Teil des Kunstwerks werden können. Nur um das jetzt mal so runterzubrechen, das ist ja ein ganz schöner Brocken erstmal. Was ist Shilpa Guptas Thema?
Also Shilpa Gupta befasst sich wie eben auch mit den unterschiedlichen Medien, mit einer Bandbreite von Themen, die sich im Prinzip konzentrieren auf die Frage der Grenze, die Frage der Grenzziehung, Grenzen, die auf Grenzen im Kopf, die bei uns im Kopf stattfinden, aber auch territoriale Grenzen und welche Auswirkungen Grenzen auf die Menschen haben, die unmittelbar in der Nähe leben. Oder eben die getrennt worden sind, teilweise ja auch gewaltsam sind Familien oder Menschen voneinander getrennt worden durch Grenzziehungen. Diese Erfahrung kennt man in Lübeck ja auch noch, dass eine Stadt ist, die ja im Prinzip eine Stadt ist, die sehr nah an der damaligen Grenze zur ehemaligen DDR gelegen ist. So, das heißt, das sind Erfahrungen, die Menschen ja nicht nur in Indien machen. Dort gibt es ganz zentrale, sagen wir mal, Einschnitte, nämlich 1947 und 1971, wo Indien getrennt worden ist oder Britisch-Indien getrennt worden ist. Und das sind eben diese historischen Erfahrungen, mit denen sich Shilpa Gupta auch auseinandersetzt. Aber das sind eben Erfahrungen, die sich ja weltweit spiegeln in ganz unterschiedlichen Ländern.
Das ist schon so einen ganz interessanten Bezugspunkt Ihrer Arbeit, auch zu Lübeck als Referenz dann. Shilpa Guptas Lebensmittelpunkt und ihr künstlerischer Ausgangspunkt ist ja Mumbai. Das ist ja eine Stadt voller Gegensätze und Kontraste. Einerseits eine der modernsten Städte Indiens, das wichtigste Finanzzentrum des Landes. Andererseits existiert in Mumbai aber auch einer der größten Slums Asiens.
Ja, Reichtum und Armut liegen hier ganz nah beieinander, soziale Ungleichheiten, die postkolonialen Brüche, globale Wirtschaftsdynamiken. Und du hast es ja eben schon so angedeutet, da verdichtet sich vieles, was in der Welt gerade super aktuell ist. Und ich meine, das ist immerhin eine Megacity mit 26 Millionen Einwohnern, glaube ich, aktuell. Also mit dem ganzen Großraum. Ne?
Kann man sich da kaum vorstellen, wie viele Menschen da leben. Nora, wie prägen diese Verhältnisse Ihre Arbeit?
Ja, sehr stark. Also Mumbai, ihr habt das schon gesagt, ist eine Stadt, die ganz unterschiedliche und vor allem komplexe Lebensrealitäten in einem vereint. Also es gibt religiöse Spannungen dort, es gibt ja ganz unterschiedlichste, sagen wir mal, Identitäten, die sich in dieser Stadt finden. Es sind 28 Millionen Einwohner.
Und wächst ja auch ständig, ne?
Wächst auch ständig. Also es ist eine der größten Städte der Welt. Man spricht dort über 200 Sprachen in dieser Stadt. Also das muss man sich vorstellen. Diese Stadt ist unfassbar vielfältig. Modernität liegt ganz nah an traditionellen Lebenskonzepten, die in der, sagen wir mal, in der Technologie ist Indien ganz, ganz weit vorne. Globalisierungsprozesse treffen da auf traditionelle Lebensentwürfe. In diesem Spannungsgefüge kommt es natürlich auch immer wieder zu Konflikten. Ja, und diese spürt man natürlich auch im Alltag. Das hat insbesondere damit zu tun, dass natürlich auch die Regierung national orientiert ist. Und das hat dann auch zur Folge, dass Minderheiten unterdrückt werden und es da immer wieder zu Übergriffen und zu Protesten kommt. Also das ist eine sehr, sehr geladene Stadt, eine sehr vielfältige Stadt, eine sehr bunte Stadt, eine sehr auch kreative Stadt. Also das muss man schon auch sagen. Und das prägt Shilpa Gupta. Shilpa Gupta hat selbst gesagt, sie könnte ihre Kunst nicht machen ohne diese Stadt, ohne die Stadt Mumbai und ohne das Meer. Also das sind zwei ganz wichtige Größen für sie. Deshalb lebt und arbeitet sie auch dort. Man könnte ja sagen, eine Künstlerin wie Shilpa Gupta, die international ausstellt, das muss man ja wirklich sagen, sie ist auf dem Vormarsch und stellt weltweit aus, aber sie lebt und arbeitet, sie hat ihren Lebensmittelpunkt in Mumbai und dafür sich konkret entschieden, weil diese Stadt ihr die Inspiration gibt, auch die Relevanz, sich mit den Themen auseinanderzusetzen.
Im Mittelalter war Lübeck auch eine Megacity. Das Meer ist auch nicht so wahnsinnig weit entfernt, aber im Vergleich zu Mumbai ist Lübeck natürlich heute doch eher überschaubar, klein und gemütlich. Shilpa Gupta hat dich ja bereits hier besucht. Wie hat sie die Stadt erlebt?
Also ich glaube, das sind genau diese Themen, die sie interessiert haben. Also sie war sehr inspiriert und interessiert von der Idee, dass Lübeck an einer ehemaligen Grenze gelegen ist. Wir sind tatsächlich mit dem Auto dort lang gefahren und haben uns den Grenzübergang, den ehemaligen, angeschaut, waren dort und haben uns mit diesem Thema vornehmlich befasst. Also das ist etwas, was sie sehr interessiert, wie leben die Menschen an der Grenze, welche Erfahrungen gibt es in der Stadt. Es gibt ja Menschen, die auch tatsächlich noch diese gelebte Realität, für die das noch gelebte Realität ist. Das ist ja gar nicht so lange her, es ist ja noch keine Vergangenheit, die abgeschlossen ist. Und das sind Themen, die für Shilpa Gupta ganz, ganz inspirierend waren, ne? Sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Außerdem aber auch natürlich das Meer und eben diese transnationalen Beziehungen, die Lübeck seit jeher ja hat. Also dieser Blick in die Welt, den es ja schon so lange gibt, ne? Und das sind, glaube ich, zwei Themen, die für sie sehr spannend waren.
Shilpa Gupta verknüpft ja auch lokale Beobachtungen mit universellen Fragestellungen und verbindet so Menschen über kulturelle und geografische Grenzen hinweg. Was hat sie hier in Lübeck beobachtet? Was ist dir da aufgefallen, Nora?
Also ich glaube, das ist das, was ich schon angedeutet habe, eben so diese Thematik der eigenen Geschichte der Stadt, die sie interessiert hat und die ja auch wirklich in jedem Stein hier noch eingeschrieben und wirklich noch sichtbar ist als UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt, ist das ja auch alles so gelebte Geschichte, in der wir uns noch bewegen. Also das hat sie sehr, sehr inspiriert als Ort.
Wir haben es ja schon gesagt, es ist Shilpa Guptas erste Einzelausstellung in Deutschland. Und sie wird hier viele Exponate zeigen, aber jetzt mal, wenn du dir eins aussuchst, Nora, ein ungewöhnliches, was erwartet uns, was ist eines der spannenden Objekte, die wir da sehen können?
Ja, also Listening Air ist eine Arbeit, die ist raumgreifend. Die Besuchenden können in den Raum hineingehen. Er ist relativ abgedunkelt. Es hängen Mikrofone von der Decke, die auch sich im Raum bewegen. Diese Mikrofone haben jetzt eine verkehrte Funktion, also man spricht nicht rein, sondern es kommen Töne heraus und es sind Mikrofone aus den 60er Jahren, oft Mikrofone, die man genutzt hat, so erzählt sie und so hat sie es in Erinnerung, bei Protesten auf der Straße. Und aus diesen Mikrofonen ertönen Protestlieder aus unterschiedlichen Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten, die Menschen gesungen haben, um eben gegen Unterdrückung auf die Straße zu gehen. Das ist eine manchmal sehr, polyphones Erlebnis, was man dann hat, weil sich die Lieder überlagern. Manchmal hört man sie sehr leise und einzeln. Und zeigt doch auch, wie Menschen für ihre Wünsche, für ihre Freiheit auf die Straße gehen und welche Relevanz das auch heute ja noch hat. Man kann in diesen Raum reingehen und kann sich eben aus den unterschiedlichen Ecken in dem Raum diese Lieder anhören, die im Übrigen auch wieder genutzt worden sind. Also wir haben zum Beispiel Ciao Bella Ciao, das ist ein Protestsong, der in Italien genutzt worden ist, aber der ja wieder verwendet worden ist in anderen kulturellen Kontexten und dann eben, also ganz spannend eigentlich, um die Welt gereist sind.
Der vor ein paar Jahren auch wieder ein Hit war plötzlich, wobei, glaube ich, die wenigsten, die dazu getanzt haben, überhaupt wissen, was das für ein Song war. Und wenn man in diesen Raum reingeht, dann wird man ja auch Teil dieses Kunstwerks.
Nora, du hast Shilpa Gupta ja erlebt, ihr habt Zeit miteinander verbracht. Was ist sie für ein Typ? Ist sie eher ernsthaft oder ist sie auch lustig? Wie ist sie als Mensch?
Ich war ja in Mumbai. Das war großartig. Ich durfte sie besuchen. Wir waren mit einer kleinen Gruppe dort, um zu erleben und zu verstehen, wie diese Stadt ist und wie sie dort lebt und mit wem sie unterwegs ist und wo sie arbeitet. Und das macht natürlich was, ne? Wenn man auf einmal merkt, wie laut und vielfältig und bunt diese Stadt ist, versteht man ihre Kunst ganz anders. Also der Blick auf dieses vielfältige Oeuvre und die unfassbar große Tiefe der Themen, die sie wählt, wo die herkommen. Ja. Wir waren an religiösen Orten, an denen sie war, auch als Kind schon immer, weil ihre Mutter sie da hinbrachte, damit böse Geister, die über ihrem Kopf, also tatsächlich ihre Mutter sah das auf ihrem Kopf, damit die da weggehen. Dann musste sie jeden einmal die Woche dort eben in diesen Tempel, den haben wir besucht, das war total schön. Shilpa Gupta ist ein sehr, sehr bescheidener Mensch, unfassbar gastfreundschaftlich, sehr bedacht, empathisch auf den Gegenüber oder auf das Gegenüber und sehr mutig. Also das kriege ich auch manchmal nicht zusammen, wie man so ruhig und bedacht und klar und empathisch und leise sein kann und gleichzeitig so mutig in einem politisch-gesellschaftlichen Kontext Themen anzusprechen, die in die Kunst zu bringen, das finde ich unglaublich beeindruckend.
Also auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Künstlerin und eine spannende Ausstellung. Nora, das müssen wir jetzt noch mal kurz klären. Wir haben ja gesagt am Anfang, wie diese Ausstellung heißt. Der Titel »We Last Met in the Mirror«. Was hat das mit diesem Titel auf sich und warum habt ihr euch dafür entschieden?
Der Titel stammt aus einer Arbeit, die gleich im Eingangsbereich der Ausstellung zu sehen sein wird. Und wir haben uns für diesen Titel entschieden, weil er so ein ganz zentrales Motiv eigentlich für die Arbeiten von Shilpa Gupta oder für das Gesamtöuvre von Shilpa Gupta markiert. Nämlich die Empathie füreinander, die ihr so unfassbar wichtig sind, die Idee für unterschiedliche Sichtweisen zu sensibilisieren. Und das kommt natürlich aus der Erfahrung dieser Lebensrealität Mumbai, in der so unfassbar viele, vielfältige, komplexe Lebensrealitäten auf engstem Raum miteinander leben und es so notwendig macht, wie wir empathisch aufeinander zugehen. Und das ist das, womit wir den Besuchenden dann auf die Reise schicken wollen durch die Ausstellung.
Ihr seht schon, es gibt viel zu entdecken. Shilpa Gupta, ein internationaler Kunststar, die jetzt hier in Lübeck ihre erste große Einzelausstellung in der Kunsthalle hat.
Und die Werke von Shilpa Gupta, die könnt ihr sehen ab 27. September in der Kunsthalle St. Ann. Und die Ausstellung läuft dann noch bis zum 1. März 2026. Alle Infos und auch alles zum Begleitprogramm, das findet ihr auf der Seite der Lübecker Museen oder auf der Seite der Kunsthalle St. Ann. Nora, ganz vielen Dank fürs Gespräch. Du hast uns richtig neugierig gemacht auf die Ausstellung.
Ja, vielen Dank für den Besuch. Ich habe mich wieder mal sehr gefreut. Es hat viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich, mit euch durch die Ausstellung zu gehen.
Dankeschön, wir uns mit dir.
Es wird ein ganz besonderes Erlebnis, das weiß ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich esse ja wahnsinnig gerne selbstgekochte Marmelade. Aber
du kannst sie nicht selber kochen.
Ich kann sie nicht selber kochen. Ich habe es immer wieder versucht. Es wird nichts. Und wenn ihr selber gerne selbstgekochte Marmelade esst,
haben wir jetzt einen Tipp für euch.
Haben wir was ganz Tolles für euch entdeckt.
Einen Tisch hier entdeckt an der Obertrave. Auf dem stehen kleine Marmeladengläser. Die könnt ihr kaufen. Die kosten 3 Euro das Stück. Und wir haben jetzt...
Wir müssen ja nochmal sagen, wo. Das ist nämlich Höhe Obertrave 50, Blomskamp. Da steht dieser kleine Tisch, da ist so ein kleiner Schirm drauf.
Genau, kann man gar nicht verfehlen.
Das Geld wirft man in so einen kleinen Kasten rein.
Und wir wollen jetzt wissen, wer diese tollen Marmeladen macht.
Ja, wir haben nämlich eine Nachbarin gefragt. Wir haben gefragt, Mensch, können Sie uns vielleicht sagen...
Konnte sie.
Moin, haben wir gesagt. Ja. Und wo kommt denn diese tolle Marmelade her?
Ja, kam sofort Ingrid Hansen im Blomsgang 50, Haus 16. Und da sind wir jetzt. Hallo, Frau Hansen.
Hi, guten Tag.
Moin. Na,
was wollen Sie wissen? Wollen Sie Marmelade probieren?
Wir wollen vor allen Dingen wissen.
Die wollen wir auch probieren, ja.
Wir wollen auch wissen, das ist ja eine ganz tolle Geschichte und der Tisch sieht auch so schön aus. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, damit anzufangen?
Ich koche gern und Marmeladen, also Früchte gibt es ja das ganze Jahr und deswegen fange ich eigentlich schon im Februar an. Da kommen die ersten Früchte aus Sizilien, das sind die Bitterorangen. Und die schmecken super. Und so geht's dann immer weiter. Und mittlerweile mache ich das schon ein paar Jahre und habe schon ganz viele Leute, die immer wieder kommen. Vor allen Dingen auch Urlauber, die hier in Lübeck sind. Die kommen jedes Jahr. Teilweise bringen sie mir die Gläser sogar wieder mit. Die
das ist ja süß.
Ist irre. Ja, ich habe also ganz viele Kunden. Ja, macht einfach Spaß. Ich koche total gern.
So, jetzt haben wir das schon gehört, die Bitterorange. Ja. Wann Sie da anfangen. Wie geht's denn weiter dann? Was kommt nach der Bitterorange? Also so Februar, März, April?
Ich mache zum Beispiel viele Gelees, da muss ich natürlich Saft kaufen. Den kann ich ja so nicht herstellen, wenn ich keine Früchte habe. Aber es gibt ja das Reformhaus, da gibt es zum Beispiel schwarze Johannisbeersäfte, alle Säfte. Und daraus mache ich dann Johannisbeergelee zum Beispiel. Und das geht auch unheimlich gut.
Es gibt ganz viele tolle Sorten. Wir müssen mal so ein paar euch erzählen, was es hier so gibt. Es gibt Ingwer-Apfel zum Beispiel. Es gibt Mirabelle, Sanddorn, Apfelgelee oder Holunder-Zwetschge, Kirschpflaume. Also man kann sich gar nicht entscheiden.
Pflaume-Rotwein.
Ja. Na klar, Pflaume-Rotwein. Also Pflaumen gibt's jetzt. Jetzt habe ich Pflaume-Rotwein gemacht. Ich habe Holunderblüten gepflückt. Da gab's dann natürlich Blütengelee von schmeckt super mit Zitrone. Und jetzt sind ja die Beeren reif. Jetzt kann ich also die Holunderbeeren, die sind ja klein und rot. Scheiß Arbeit eigentlich. Nicht sagen.
Das war ein böses Wort. Aber das muss auch. Manchmal kommt es auch vor.
Oh nein. Naja, gut. Und so weiter und so weiter. Und dann gibt es eine Freundin, die hat einen Garten, da kriege ich rote Johannisbeeren zum Beispiel. Kirschpflaumen wachsen wild am Ufer unten, am Kanal. Am Kanal gar nicht, an der Trave. Die sammle ich halt auf. Andere Leute fahren da mit dem Fahrrad drüber und beachten die gar nicht. Und ich weiß genau, wo die wachsen. Und das ist dann mein Baum und der fahr ich hin.
Ist ja schön nachhaltig. Und Frau Hansen, wie ist das? Probieren Sie auch gerne mal so neue Sachen aus, so neue Kombinationen?
Ja klar, also alles, was ich entdecken kann. Jetzt zum Beispiel diese Ingwermarmelade, ganz einfach. 1 Liter Apfelsaft, Bio natürlich, sind alles Bio-Sachen. Und 100 bis 120 Gramm Ingwer. Und das wird gemixt, gekocht, bisschen Zucker dazu. Reduziert den Zucker.
Ne? Wollte ich gerade sagen, also alle Marmeladen, steht ja auch drauf auf dem Schild, sind Zucker reduziert.
Ja, die sind also wenn es im Rezept angegeben ist, 1 Kilo Zucker auf ein Kilo Masse, dann nehme ich weniger als die Hälfte. Und deswegen schmeckt man die Früchte auch so gut.
Super. Das hört sich super an. Und wenn es jetzt, wir sind ja im September dann und die Tage werden kürzer, die Abende länger und die Füße kälter. Dann kann ich bei Ihnen ja auch noch die Socken kaufen, die selbstgemachten, oder?
Oh ja, klar. Stricken tue ich auch. Vorzugsweise abends im Bett. Ich habe ein sehr gemütliches Bett, ganz viele Kissen. Ich habe einen Fernseher im Schlafzimmer, der läuft dann im Hintergrund und ich liege dann da so Sonne Madonna. Aber meine Stricksachen und da ist mein Tisch, falls ich nochmal Hunger habe und so. Meine Getränke sind alle rechts vom Bett.
Super, wenn ich die Socken dann trage, stelle ich mir genauso vor, wie sie da in ihrem Bett liegen.
Ja, und dazu gibt es ein Marmeladenbrot.
Genau. Aber was ich so schön finde, ist, dass das hier wirklich von der Obertrave kommt, dass der Baum dann auch hier steht und sie das sammeln. Also es ist praktisch so ein Stück Lübeck zum Essen und Mitnehmen eigentlich, ne?
Ja. Richtig. Und das macht ja kaum noch einer. Ich dachte, na, das macht keiner. Aber ich, ja, ich mache das schon.
Sehr schön.
Mach das auch gerne. Machen Sie das bloß weiter, Frau Hansen.
Ja, finde ich auch. Und der Tisch ist ja schon so eine Institution hier inzwischen, wenn man hier öfter lang geht. Und bestimmt sind schon viele Leute nach diesen Marmeladen süchtig geworden.
In der Tat. Wirklich wahr. Also ich habe zum Beispiel der ist eigentlich ein Anwohner. Der ist eigentlich nie hier, immer in Berlin, aber hat hier ein Haus, kommt her, kauft nur Bitterorangenmarmelade. Ich mache für ihn schon immer so große Gläser, weil sonst...
Die sind ja so schnell leer, die Kleinen, ne?
Genau. Und so. Also ganz viele kommen immer wieder her.
So, wenn ich die Socken jetzt haben will, dann muss ich ja bei Ihnen klingeln. Für die Marmelade. Ja, für die Marmelade, da steht ja dann einfach...
So hört sich die Klingel an, einen Moment. So hört sich das dann an.
Ding Dong, genau.
Frau Hansen.
Und für die Marmelade, da steht ja eine kleine Dose, da schmeiße ich die 3 Euro rein und ich kann mir einfach ein Glas mitnehmen.
Ja, natürlich. Ja, und das machen auch die meisten. Und wenn die Leute kein Kleingeld haben, die klingeln dann noch einfach mal. Also ich bin mittlerweile ziemlich bekannt, glaube ich.
Ja, eine Marmeladenberühmtheit. Ja.
Die Marmeladeninstitution an der Obertrave.
Ja, und der Gang ist übrigens auch sehr schön und malerisch.
Schaut mal vorbei bei Frau Hansen.
Das ist also eine Win-Win-Situation. die nette Frau Hansen, der malerische Gang und die tollen Marmeladen. Also ihr könnt hier gar nichts falsch machen.
Ja, richtig so.
Genau. Danke, Frau Hansen.
Aber gern geschehen. Gerne. Wollen Sie jetzt mal Bitterorange probieren und Ingwer vielleicht?
Das ist doch eine super Idee. Danke, Frau Hansen.
Kann ich nicht widerstehen.
So, mein Lieber, wir wollen jetzt spielen.
Das ist eine Rolle.
Ja,
so, das hört sich so bedrohlich an. Ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Okay, spielen finde ich immer gut. Also da bin ich dabei.
Habe ich mir gedacht. Und das machen wir im Kolk 14. Das ist eine malerische Gasse hier in der historischen Lübecker Altstadt. Und die befindet sich, diese Gasse Kolk 14, ganz in der Nähe der St. Petri-Kirche.
Ja, das ist die Adresse Kolk 14. Und verwirrenderweise, macht euch keine Gedanken darüber, findet ihr hier das Kolk 17, Figurentheater und Museum. Eine Institution für alle Fans des Figurentheaters. Es ist dieses Jahr wieder eröffnet worden.
Wir waren ja schon mal im März hier und haben uns das Theater angesehen. Und inzwischen ist auch das Museum eröffnet. Und darüber wollen wir jetzt mehr wissen.
Ja, und deswegen sprechen wir jetzt mit Museumskuratorin Marianne Pöschel. Moin, Marianne.
Moin, schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass du Zeit für uns hast.
Dürfen wir erstmal sagen, dass es ganz toll geworden ist?
Danke, das freut uns sehr.
Wir sind hier schon, wir stehen nämlich jetzt hier schon im Museum, haben ein bisschen rumgeguckt. Und es ist, Marianne, ja ein Museum zum Mitmachen. Ihr könnt hier selber ausprobieren, spielen und das Thema Figurentheater ganz sinnlich erleben.
Ja, und deswegen gibt es hier unter anderem verschiedene Spielstationen, wo ihr selber aktiv werden könnt.
Ja, und das wollen wir jetzt auch. Marianne, wir wollen das hier ausprobieren. Was schlägst du dann vor? Womit sollen wir anfangen?
Wir sind hier gerade auf dem Jahrmarkt, dem wilden Jahrmarkt mit seinen ganzen Attraktionen. Und hier könnt ihr mal ausprobieren, wie das Kasperspiel auf dem traditionellen Jahrmarkt eigentlich funktioniert hat. Und ihr seht vor euch zwei Figuren, einen Teufel und einen Kasper. Da könnt ihr mal mit euren Händen reinschlüpfen und versuchen, wie sich dieses Spiel eigentlich anfühlt.
Das sind so Figuren, klassisch mit geschnitzten Holzköpfen.
Ja, und sie haben dann einen Stoffkörper. Da sind auch, man sieht Hände, Füße. Der Teufel hat ja auch Füße.
Der Teufel hat...
Ich sehe schon, automatisch bin ich zum Kasper gegangen und du zum Teufel.
Es sollte eigentlich genau umgekehrt sein.
Was hat das zu bedeuten?
Ja, ich weiß es auch nicht.
Aber ich mache jetzt mal den Kasper.
Ja.
So, ich gehe rein mit der rechten Hand, so, und mein Daumen ist jetzt in führt die Hand des Kaspers. Ja, und was mache ich hier mit den
Zeigefinger, Bettina? Ja, Daumen, Zeigefinger, wie du das von früher noch kennst.
Ist die rechte Hand, der Daumen führt die linke Hand und ja, bis zum Ellenbogen geht das Kleid, das rote Kleid und die grüne Borte.
Und was als erstes auffällt, diese Figuren, die am Anfang noch relativ leicht wirken, weil man hält sie ja so hoch.
Ich finde die ganz schön schwer, Marianne.
Genau, das war eine Sache, die wir auch zeigen wollten, weil die Handpuppen werden ja über dem Kopf gespielt. Also musst du wirklich die ganze Zeit deine Hand ganz hoch halten.
Das ist ja richtig Armmuskeltraining, ja. Das ist ja wie eine Hantel halten.
Ja.
So, ich habe schon geschafft zu klatschen.
Sehr mit gut.
Der Kasper klatscht.
So, wir spielen jetzt mal eine kleine Szene. Ich habe mir spontan ausgedacht.
Ich mir auch. Ich sag mal, na du doofer Teufel, was willst du hier?
Hey, Moment. Warum hast du solche Vorurteile? Warum muss ein Teufel immer doof sein?
Ich glaube, du bist böse.
Meinst du?
Ich überzeug mich vom Gegenteil. Vielleicht bist du es ja gar nicht, Teufel. Vielleicht sind das Vorurteile.
Pass auf, ich lade dich heute ins Kolk 17 Figurentheater ein und ich zahle den Eintritt für dich.
Das finde ich aber nett von dir, Teufel. Was willst du denn dafür haben?
Nichts. Ich will einfach nur, dass du nicht mehr denkst, dass ich böse und blöd bin.
Okay, Teufel. Ich umarme dich jetzt mal.
Umarmen wir uns hier. Ja. So, jetzt muss dieses Spielszene aber auch ein Ende
aber
haben.
Aber du hast es nicht geschafft, den Kasper, mich hier zu umarmen in meiner Puppe. Du.
Ich habe den Finger nicht ganz richtig drin. Ja. Aber guck mal, jetzt gebe ich dir so eine richtig fette Umarmung.
Ja. Teufel und Kasper umarmen sich.
Hat man auch selten gesehen.
Teufel, ich glaube, ich finde dich ganz nett. Wollen wir Freunde sein?
Ich glaube, Kasper, das wird eine Freundschaft fürs Leben. Guck mal, schon ist das Stück zu Ende. Wir verbeugen uns.
Yeah.
Marianne.
Was sagst du?
Applaus. Sehr schön. Wir hängen das mal wieder an die Wand hier. Und das ist eben das Tolle. Ihr könnt hier alles ausprobieren. Und was ich auch schön finde, Marianne, diese Idee. Unten haben wir schon gesehen, im Erdgeschoss gibt es diese Puppen, diese Exponate, die für sich schon sehr eindrucksvoll aussehen. Aber dahinter ist ein Bildschirm.
Also und die Handpuppen, die man spielt.
Wir sind Marionetten.
Also an den, ja, an den Marionetten.
Genau. Und da werden die dann lebendig. Dahinter ist ein Bildschirm. Was habt ihr, was ist das Konzept? Wie habt ihr euch das ausgedacht?
Wir haben uns bei der Erstellung der Ausstellung gefragt, wie können Figuren, die ja erstmal in unserer Sammlung unbelebt sind, Objekte sind, eigentlich in der Ausstellung lebendig werden? Und haben gesagt, Bewegung ist da ein ganz wichtiger Punkt und haben eben immer versucht, viele Objekte von Spielenden wieder spielen zu lassen und davon Filmaufnahmen zu machen und diese dann eben auch in der Ausstellung zu zeigen, sodass du immer das Originalobjekt hast und einen Film, der zeigt, wie dieses lebendig wird.
Spannend, weil die Figur, die tanzt dann praktisch hinter dieser stehenden Figur auf der Leinwand dahinter raus und wird dann plötzlich lebendig. Also ganz toll gemacht.
Ja, finde ich auch. Man sieht eben nicht nur, wie sie hängt an den Fäden, sondern im Film sieht man, wie sich die Figur bewegt, weil sie ja gespielt wird von einem Puppenspieler oder einer Puppenspielerin.
Und sogar Original-Puppenspielerinnen und Puppenspielern aus dem Kulturkreis, wo die Puppe herkommt, ne?
Genau, das war uns auch besonders wichtig, weil es natürlich überall besondere Spielformen und spezifische Bewegungen gibt. Und wir zeigen eben unten beispielsweise eine Marionette aus Myanmar. Und da haben wir eben auch eine Figurenspielerin aus Myanmar angefragt, die zu uns gekommen ist, um uns eben besonders diese Figur dann zu bewegen.
Das Faszinierende an diesem Museum ist auch die kulturelle Vielfalt, denn überall auf der Welt wurde und wird Figurentheater gespielt und eure Sammlung besteht inzwischen aus unglaublichen 20.000 Stücken.
Ja, das ist richtig viel und 400 davon sind ja in der Ausstellung zu sehen. Figurentheater ist ja ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes des Geschichtenerzählens. Und das weltweit.
Ja, das war ja so eine Art Fernsehen auch, bevor der Fernseher erfunden wurde.
Ja, wahrscheinlich.
Und es gibt hier wirklich alles von Tierfiguren aus Mali bis zum Handpuppentheater.
Marianne, warum hat sich das Figurentheater überall auf der Welt, also von Afrika bis Asien in verschiedenen Varianten und das ganz unabhängig voneinander entwickelt? Was ist da eure Theorie?
Wir wollten eigentlich genau das zeigen, Figurentheater als etwas Verbindendes zwischen Menschen. Also unsere These ist, dass wir als Menschen eigentlich in vielen Dingen so ein Gegenüber suchen oder Dinge eigentlich in unserer Fantasie lebendig werden lassen. Also wir steigen ein in unserem Forum zum Beispiel mit verschiedenen Alltagsgegenständen, in denen man vielleicht ein Gesicht sieht oder auch Schatten, wo man eben die Hände zu bewegt, um Figuren daraus entstehen zu lassen. Also dass wir eigentlich als Menschen auch spielen möchten und miteinander in Kontakt kommen wollen. Und dafür haben wir eben aus unserer vielfältigen Sammlung ganz unterschiedliche Spielformen aus verschiedenen Regionen der Welt ausgewählt, um zu zeigen, wie spezifisch diese Spielformen eigentlich sind und was das Besondere ist für uns Menschen daran.
Ihr habt die Ausstellung ja in 4 Themenräume gegliedert und in jedem Raum geht es um eine andere Form des Spielens. Marionettentheater und Handpuppenspiel, die sind uns ja aus unserem europäischen Kulturkreis vertraut. Und ganz spannend finde ich auch afrikanische Tierfiguren aus Mali. Zum Beispiel ein 7 Kilo schweres geschnitztes Krokodil. Das ist fast 2 Meter lang mit aufgerissenem Maul und stilisierten Zähnen. Ich frage mich da gerade, wie spielt man denn so eine schwere Figur?
Ja, das ist auch eine ganz besondere Spielform aus Mali und wir hatten eben in unserer Sammlung verschiedene Fragmente dieser Spielform, also einzelne kleine Figuren, menschliche Figuren, tierische Figuren und es war gar nicht so richtig klar, wie die eigentlich stattfindet, diese Spielform. Wie setzen sich diese Figuren eigentlich zusammen? Und das Besondere ist, wir haben eben auch hier wieder mit Expertin aus Mali zusammengearbeitet, um das eigentlich zu rekonstruieren. Und hier ist es eigentlich eine, ja, quasi Spielform im doppelten Sinne, weil es gibt ein Gerüst, das stellt ein Tier dar, oft ein Büffel zum Beispiel, und auf diesem Gerüst, das ist ein Holzgerüst, was mit Stoffen behängt ist und was eben einen Kopf zum Beispiel eines Büffels hat, und auf diesem Gerüst werden dann noch die kleinen Figuren gespielt, wie eben das Krokodil, was oben drauf liegt, oder die kleinen menschlichen Figuren, also dass man eben die Tierbühne hat und Tiere und Menschen sind auch auf der Bühne zu sehen und werden gespielt. Und bei dem Krokodil ist die Besonderheit, dass wir da eigentlich gar nicht so genau wissen, ist das vielleicht auch ein Dekorationsobjekt? Wurde das wirklich gespielt? Also da haben wir mit unseren Experten intensiv diskutiert, was könnte die Geschichte eigentlich dieses Krokodils sein?
Ich dachte, dass man vielleicht drauf sitzen kann und es bewegt. Oder
wie, wenn du drauf sitzt, kannst du es ja nicht bewegen. Na, ne?
Man reitet vielleicht so ein bisschen auf dem Krokodil,
nee,
oder?
Das Krokodil reitet quasi eher auf dem Büffel. Genau, also wird eher, wenn dann, genau, oben drauf gespielt.
Ich hatte mir so vorgestellt, dass zwei Spieler das vielleicht so in die Hand nehmen und dann damit so Bewegungen machen und selber schon Teil des Spiels dann sind, also sichtbar oder so. Aber wer weiß, ihr habt hier über 20.000 Objekte gesammelt, habe ich schon gesagt. Werden euch die Exponate geschenkt? Fahrt ihr auf Auktionen? Reist ihr um die Welt? Wie seid ihr an diese 20.000 Stücke rangekommen?
Genau, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ein Großteil der Sammlung stammt von der Familie Fey, also Fritz Fey Senior, ein Marionettenspieler hier aus Lübeck, und dann auch sein Sohn Fritz Fey Junior haben die Sammlung aufgebaut, und ein Großteil wurde eben von Fritz Fey Junior auch gesammelt. Und heute ist es eigentlich so, dass wir vielfach Anfragen bekommen, also von Menschen, die zum Beispiel selber Figurenspielende auch waren und dann eben ihren Nachlass organisieren wollen und uns Figuren anbieten, ob sie nicht Teil der Sammlung werden wollen. Es gibt aber auch Menschen, die einfach mal auf dem Flohmarkt Figuren gekauft haben und sich gar nicht so sicher sind, was das eigentlich ist, und uns fragen, ah, könnt ihr uns dazu irgendwie was sagen und wollt ihr die Figuren vielleicht auch in die Sammlung aufnehmen? Also da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten.
Also ich dachte, es geht jetzt in Richtung Bares für Rares.
Ja, ja, das stimmt, ja.
Ist die was wert?
Ne? Ja, genau. Ja, einige sind bestimmt sehr wertvoll, der Figuren, die ihr hier ausstellt.
Fall. Oft ist das Besondere eben auch daran, dass die einzigartig sind, weil sie so alt sind zum Beispiel und es solche Art der Figuren eben gar nicht mehr gibt. Und wir eben diese Figuren bewahren als eben ein Beispiel für diese Spielkunst.
Also auf jeden Fall sehr inspirierend hier im Museum und man kann viel sehen und erleben. Und Christian, ich frage mich jetzt gerade, mir gefällt ja das Krokodil besonders gut. Ich würde fast sagen, das ist mein Lieblingsobjekt hier. Was ist denn deine Lieblingsfigur?
Ganz schwer, sich zu entscheiden. Aber wenn ich mir jetzt eine raussuchen müsste, ja, du weißt ja, ich liebe Hunde.
Ja,
das weiß ich. Na gut, das ist jetzt so eine allgemeine, also nicht alle, aber die meisten. Ne? Also wenn sie nett zu mir sind, bin ich auch nett zu ihnen. Und da ich ja so ein großer Hundeliebhaber bin, habe ich mich sofort für Pakan entschlossen. Den habe ich ins Herz geschlossen. Das ist der Hund aus den Bremer Stadtmusikanten, eine Hundemarionette aus den 50er Jahren, so braun gescheckt, ganz schön gemacht. Ja, kommt doch einfach mal her und findet selber eure Lieblingsfigur.
Ich finde, es ist schwer zu entscheiden. Es gibt nämlich so viele schöne Dinge hier zu entdecken. Und ich fand das hier sehr inspirierend mit dir, Marianne. Ganz vielen Dank. Und wenn ihr euch dafür interessiert, fürs Kolk 17 Figuren, Theater und Museum, dann geht doch auf die Seite. Da findet ihr alle weiteren Infos.
Hast du denn eine Lieblingsfigur, Marianne?
Ja, ganz schwer, sich zu entscheiden.
Ja, auch. Das ist wie so ein Pralinenkasten, ne?
Das stimmt. Bei mir kommt, glaube ich, dazu, dass ich jetzt auch immer verbinde die Geschichten mit den Figurenspielenden, die wir zum Beispiel mit den Figuren erlebt haben. Wir sind ja unterwegs gewesen, haben mit denen gedreht, gefilmt. Und da habe ich, glaube ich, jetzt ganz viele Verbindungen zu unseren Expertinnen aus Mali zum Beispiel. Yakuba Magasuba, Malik Drame, Li Shasha aus China, die uns besucht haben. Und die Geschichten verbinde ich jetzt ganz stark mit den Figuren.
Das ist ein ganz toller Beruf, den du hast, von dem die meisten Leute gar nichts wissen. Und ich, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, würde ich sagen, was will ich werden? Ich will Figurentheater-Museumskuratorin werden.
Ja, das würde uns freuen. Genau, ganz gerne vorbeikommen.
Du hast bestimmt gute Ideen, welche Puppen man hier ausstellen könnte.
Und das war Lübeck Zwischentöne im September.
Und den nächsten Podcast, den hört ihr pünktlich ab 1. Oktober.
Ja, und da lösen wir dann natürlich auch auf, wie die Schokoladenwette ausgegangen ist. Ne?
Genau. Ich tippe mal, der Bürgermeister verliert. Wäre ja auch ganz gut, oder?
Ja, ich hoffe es. Wäre ja für einen guten Zweck, ne? Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.
Tschüss, bis bald.